Kurt zum Mitnehmen.
Dass eben KI-Systeme dafür bekannt sind, dass sie Vorurteile reproduzieren, die in der wirklichen Welt krass. Menschen betreffen. Ne? Also dass zum Beispiel Frauen oder Schwarze als weniger leistungsfähig eingeschätzt werden. Und das sieht man natürlich auch bei generativer KI, also bei solchen Large Language Models wie ChatGPT. Und da kann man sich zum Beispiel fragen, wenn wir das jetzt 1:1 im Unterricht einsetzen oder in der Lehre einsetzen, ist es vielleicht ein Problem, dass wir Vorurteile reproduzieren?
Hey, sind wir mal ehrlich. Jeder von uns hat sich an der Uni doch schon mal irgendwas von ChatGPT schreiben lassen. Ich habe das auf jeden Fall schon gemacht und ich bin immer wieder überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert. Ich frage mich aber schon jedes Mal, wie weit ich dem Ganzen eigentlich trauen kann und ob wir künstliche Intelligenz in Zukunft sinnvoll und nicht nur aus Faulheit an Hochschulen einsetzen können. Ich bin Malte Steinmüller und begrüße euch zu einer neuen Folge von Voices of TU, dem Podcast von Kurt bei Eldoradio. Hier sprechen wir mit allen möglichen spannenden Personen von der TU Dortmund. Heute habe ich Professor Dr. Eva Schmidt zu Gast. Sie ist hier seit 2019 Professorin für theoretische Philosophie und stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Instituts für Philosophie und Politikwissenschaft an der TU. Herzlich willkommen, Frau Professor Schmidt.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann.
Sie haben ja seit 2023 an einem Empfehlungspapier für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet. Und das beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz im Bildungswesen. Was theoretische Philosophie und künstliche Intelligenz miteinander zu tun haben und ob unsere Klausuren zukünftig nur noch von KI kontrolliert werden, das klären wir gleich. Vorher kommen wir aber nochmal zu einer Schnellfragerunde über die TU Dortmund. Also das sind jetzt 5 Fragen, die ein fester Bestandteil von Voices of TU sind und die dienen dazu, sie erstmal ein bisschen besser kennenzulernen. Und das geht ganz einfach. Ich fange mit einem Satz an und Sie beenden ihn.
Okay.
Ready?
Ja.
Perfekt, los geht's. Zur TU komme ich immer.
Mit dem Fahrrad.
Den besten Kaffee gibt's.
Ich trinke Tee und meiner, den ich selber habe, ist am besten.
Okay. Mein Lieblingsort an der TU ist?
Die Felder um die TU rum.
Mein schönstes Erlebnis an der TU war?
Ich habe öfter sehr schöne Erlebnisse, wenn in den Seminaren so richtig gute Diskussionen in Gang kommen.
Die TU ist für mich?
Ein super geiler Arbeitsplatz.
Okay, schön. Danke erstmal dafür. Kommen wir gleich zu meiner absolut wichtigsten Frage, Frau Professor Schmidt. Haben Sie sich auch schon mal einen Text von ChatGPT schreiben lassen?
Also ich habe das schon ausprobiert. Ich finde aber diese Resultate immer so schrecklich schwülstig, dass ich das eigentlich vermeide, weil man dann so viel Arbeit hat, das schön zu machen, dass man es gleich selber schreiben kann.
Okay, also Sie halten jetzt ehrlich gesagt nicht so viel davon?
Ja, also ich finde, es gibt auch sinnvolle Einsatzbereiche, kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber also ich finde die, ja, also ich meine, vielleicht muss man noch bessere Prompts geben, als ich das bisher gemacht habe, aber ich fand die Ergebnisse oft immer mittelprächtig bisher, muss ich sagen.
Okay, also ja, Sie haben bei einer Taskforce gearbeitet, die sich mit künstlicher Intelligenz im Bildungssystem auseinandersetzt. Und die bestand aus Forschern wie Ihnen und Mitarbeitern der Landesministerien und Beamten aus der Bildung NRWs. Was hat Ihre Taskforce der Landesregierung denn im Endeffekt empfohlen?
Also die Grundidee war, dass wir aus wissenschaftlicher Perspektive eben die Landesregierung unterstützen, bei der Entwicklung von einem Konzept, wie denn mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz, die eben sich in den Bildungsbereich automatisch irgendwie so einbringen, wie man damit sinnvoll umgehen kann. Ne? Und was wir versucht haben, waren eben Empfehlungen zu machen, die das irgendwie in eine gute Richtung steuern und die sozusagen die möglichen Nachteile minimieren und mögliche Vorteile maximieren. Ne? Mhm. Dass eben überlegt wird, naja, wie können wir denn auch überprüfen, dass es gute Lerneffekte gibt, wenn unterschiedliche Arten von KI-Systemen eingesetzt werden? Wie können wir sicherstellen, dass ethische Mindeststandards eingehalten werden, dass das rechtssicher ist? Und da ist eben die Idee, dass da gerade unsere Expertise als Forschende in NRW, dass die eigentlich abgerufen werden sollte und vernetzt werden sollte, um da mitzuhelfen.
Ja, interessant auf jeden Fall. Und es ging ja nicht nur jetzt um Hochschulen, sondern es ging ja auch um Schulen und gemeinwohlorientierte Bildung. Aber wir haben jetzt nicht so lange Zeit, deswegen lassen Sie uns doch aufgrund der Zeit jetzt eben auf Hochschulen beschränken. Könnten Sie da die Empfehlung nochmal auf die 3 wichtigsten Punkte runterbrechen?
Genau, also ein super wichtiger Punkt für uns in diesem Bereich der Hochschule war, dass wir das auch nutzen wollten, um an dem Thema zu forschen. Also gerade Menschen eben aus den Bildungswissenschaften sind ja ideal aufgestellt, um nachzuprüfen, ja, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel SchülerInnen so Tutorsysteme benutzen, in denen sie eben nicht als Nachhilfelehrer eine Person haben, sondern von einem System sozusagen beim Lernen unterstützt werden, funktioniert das wirklich gut? Welche anderen Einsatzmöglichkeiten sind gut oder schlecht? Und da ist eben die Idee, solche Reallabore aufzusetzen, in denen das eben in echt getestet werden kann und wir dann gleich die empirischen Ergebnisse mitbekommen. Und für mich ist besonders wichtig, dass wir eben da auch eine ethische Perspektive mit drin haben, ne, weil es ja irgendwie auch die Frage ist, ja, was sind vielleicht auch irgendwelche moralischen Schwierigkeiten, wenn man das benutzt? Also weiß nicht, kann ich direkt schon mehr zu sagen oder ich kann es mir noch aufsparen?
Ja, da kommen genau, wir gleich wunderbar. Noch zu. Aber können Sie ganz kurz nochmal, also wirklich so ganz knapp runterbrechen, okay. Ja. Was war quasi die Kernaussage? Was sollte die Landesregierung Ihrer Meinung nach tun?
Naja, sie sollte eben sicherstellen, dass sich WissenschaftlerInnen vernetzen können, um gemeinsam Forschung zu betreiben zu dem Thema, dass sie gemeinsam Good Practices und Standards aufstellen können. Und insbesondere soll eben so ein Kompetenznetzwerk KI in der Bildung von Forschenden, aber auch anderen in NRW eingerichtet werden.
Okay, also es geht im Endeffekt darum, dass sich die Leute vernetzen, um gemeinsam eben auch an KI zu forschen, genau. Und gemeinsam zu überlegen, wie man es an den Universitäten in dem Fall implementieren kann.
Genau, und eben nicht nur an KI zu forschen als solcher, sondern eben am Einsatz in der Lehre insbesondere. Aber an den Unis geht es natürlich auch dran. Ne? Wir haben ja ganz viele Leute, die LehrerInnen ausbilden. Die Frage ist dann auch, also man kann ja auch dran forschen, wie das in der im Lehrereinsatz sozusagen oder an den Schulen gut genutzt werden kann.
Ja, ja, also Sie haben es eben schon selbst angesprochen. Sie haben sich ja vor allen Dingen eben mit ethischen Aspekten beschäftigt. Was genau bedeutet das jetzt mit den ethischen Aspekten bei der künstlichen Intelligenz?
Genau, also ich glaube, so ein Grundsatzstatement, was ich dazu abgeben kann, ist, dass halt offen ist, wird von vertrauenswürdiger oder verantwortlicher KI gesprochen, auch in diesem White Paper. Aber was eigentlich relevant ist, finde ich, ist eben, dass wir KI so einsetzen, dass das ethisch maximal gute Ergebnisse gibt. Ne? Und ein Aspekt, den ich da zum Beispiel hervorheben kann, ich weiß nicht, ob das hier allen HörerInnen bekannt ist, ne? Das Problem des Algorithmic Bias, dass eben KI-Systeme dafür bekannt sind, dass sie sozusagen Vorurteile reproduzieren, die in der wirklichen Welt krass. Menschen betreffen. Ne? Also dass zum Beispiel Frauen oder Schwarze als weniger leistungsfähig eingeschätzt werden. Und das sieht man natürlich auch bei generativer KI, also bei solchen Large Language Models wie ChatGPT. Und da kann man sich zum Beispiel fragen, wenn wir das jetzt eins zu eins im Unterricht einsetzen oder in der Lehre einsetzen, ist es vielleicht ein Problem, dass wir Vorurteile reproduzieren? Ein anderes Problem, das ich sehe, wird oft als De-Skilling bezeichnet. Das ist die Frage, inwiefern bestimmte Kompetenzen nicht mehr erlernt werden, wenn man das an künstliche Systeme abgibt. Ich frage mich das als Philosophin zum Beispiel, wenn es um philosophisches Schreiben oder philosophisches Denken, Nachdenken geht. Und da frage ich mich auch, ob das nicht ein Fairness-Problem ist. Ne? Also Leute, die sich vielleicht am Anfang schwerer tun, die vielleicht nicht so viel von zu Hause mitbekommen haben, wie man einen Text gut schreibt. Vielleicht ist es für die verlockender, dann so ein System zu nutzen. Und dann sozusagen haben die den doppelten Nachteil. Also ist eine Sorge, die ich habe, dass sie dann gar nicht mehr hier an der Uni das wirklich üben und sich nicht so gut verbessern können. Ne?
Also, ja. Also es geht im Endeffekt einerseits darum, dass KIs, die jetzt öffentlich nutzbar sind, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, dass die eben diese Vorurteile reproduzieren und dass Leute, die sozial benachteiligt sind, in der Bildung vielleicht dann doppelt benachteiligt werden.
Genau, also das müsste man natürlich auch empirisch testen. Ne?
Ich meine, vielleicht ist also man weiß es noch gar nicht so genau.
Genau, man weiß es nicht so genau. Das sind jetzt erstmal Hypothesen. Ne? Es ist natürlich auch nett, wenn man sozusagen vielleicht, ich sag mal, man ist gar nicht in Deutschland geboren, vielleicht hat man gar nicht so eine saubere Sprache. Das ist natürlich total super, wenn man das ausgleichen kann. Ne? Oder umgekehrt als deutsche Person, die englischsprachige Texte schreibt, ist natürlich super, wenn das System mir das glätten kann. Ne? Also das ist eine empirische Frage, die ich jetzt so noch nicht beantworten kann. Aber ich finde, das sollte man eben klären. Deshalb auch diese Reallabore zum Beispiel, wenn man das einsetzen will. Ne?
Was genau sind diese Reallabore?
Ja, da geht es eben tatsächlich darum, dass man bestimmte Systeme in Lehrkontexten einsetzt. Ne? Ich hatte ja schon das Beispiel Tutorsysteme, aber vielleicht eben auch, dass man solche Large Language Models gezielt für bestimmte Aufgabentypen einsetzt und dann guckt, ob das sozusagen, was die Lerneffekte sind, ob das zu einem schlechteren oder einem besseren Lernen führt oder welche Art und Weise des Einsatzes Lernresultate verbessert oder verschlechtert.
Krass. Ja, und wie hat jetzt die Landesregierung darauf reagiert?
Genau, also das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist so, dass das eben sozusagen öffentlich da überreicht wurde von den Menschen, die diese Taskforce organisiert haben. Das war am KAIS in Bochum. Und danach habe ich tatsächlich nicht weiter gehört, was damit passiert ist. Ich unterstelle jetzt mal, dass die eben diese Ideen, die in dem Papier drinstehen, in der Regierungsarbeit eben jetzt einfließen lassen. Ne? Und dass wir da im Laufe der nächsten Jahre auch Konsequenzen sehen werden, wenn die da Ideen auch wirklich gut finden, dass das dann auch in die Praxis gebracht wird. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich.
Also das Ziel ist jetzt im Endeffekt, dass quasi eigene künstliche Intelligenz programmiert wird, um sowas wie ChatGPT zu umgehen, oder wie?
Genau, also das ist eine Idee, die wir auf jeden Fall hatten. Eine Frage ist natürlich, wie realistisch das ist, ne? Also um eben gerade diese großen Large Language Models zu programmieren, werden ja echt unglaubliche Mengen an Daten benutzt und es wird unglaublich viel Energie verbraucht, um die Dinger zu programmieren und auch zum Laufen zu bringen. Das haben wir ja natürlich alles gar nicht. Ne, das heißt, da muss man nochmal schauen, wie realistisch ist das, was sind da wirklich Optionen. Aber ich sehe auf jeden Fall ein Problem bei solchen kommerziellen Systemen wie ChatGPT, dass die eben zum Beispiel in der Hand von großen amerikanischen Konzernen ist. Wollen wir uns da wirklich in der Bildung davon abhängig machen und sozusagen unsere zukünftigen Schüler oder Studierenden darauf fixieren, dass sie sonst nichts mehr sehen, was man nutzen könnte? Es ist natürlich auch ein Datenschutzproblem, ist auch eine moralische Problematik, ne? Wenn man dem System Fragen stellt oder da irgendwelche Sachen eingibt oder sowas, das wird halt alles zum weiteren Training der Systeme verwendet, ne? Das heißt, die Daten gehen halt direkt in die USA, ist vielleicht auch in der Schule oder auch an der Universität nicht optimal, wenn man da sozusagen drauf festgelegt ist als Schüler, dass man das machen muss.
Aber haben wir denn realistisch gesehen eine Chance? Also mit wir meine ich jetzt Universitäten in Nordrhein-Westfalen?
Genau, also sehr gute Frage. Also ich kann da jetzt keine super gute Antwort drauf geben, aber ich denke, dass wir uns letztlich zusammentun müssen. Na, das sind ja Universitäten deutschlandweit oder auch Institutionen deutschlandweit betroffen. Ich bin sogar eine große Anhängerin eben von Open-Source-Modellen und von Modellen, wo man eben einsehen kann, wie die programmiert wurden, finde ich eigentlich das Optimale. Also ne, das ist ja das nächste Ding, da werden halt auch da Datenschutzgrundsätze verletzt und Copyright-Grundsätze beim Training dieser Systeme. Wäre natürlich cool, wenn man gucken kann, ob das so ist. Genau, ich denke mal, zu sich zusammentun. Es gibt auch Open-Source-Modelle, das heißt, da braucht man einfach auch einen wohl informierten Zugang, ne, um das gut machen zu können.
Also bis jetzt ist es noch so ein bisschen unklar und es ist einfach quasi eher die Sache, dass Sie und die anderen Forscher gesagt haben, wir müssen irgendwas tun, auch wenn wir noch nicht so genau wissen, wie.
Genau, also die Idee ist eben erstmal ein Konzept vorzulegen und wie das dann sozusagen in der Realität sich umsetzen lässt, was die besten Wege sind, um diese Ideen konkret in die Realität zu bringen, das muss man eben noch schauen. Ja.
Ah, okay. Kommen wir ganz kurz zurück zum Empfehlungspapier an sich. Sie haben dort auch drinstehen gehabt, dass Gelerntes mit, ich zitiere, KI-gestützten Formaten geprüft werden soll. Also wie kann ich mir das vorstellen? Könnte es sein, dass in Zukunft eine künstliche Intelligenz meine Klausuren kontrolliert?
Genau, also das ist eine spannende Frage, wie das konkret aussehen könnte. Ich dachte mal, als lehrende Person, ich habe gerade 95 Klausuren begutachtet und habe da mehrere Tage Lebenszeit reingesteckt. Ich wäre total froh, wenn ich das nicht machen müsste. Genau, aber dann ist natürlich eben, stellt sich auch die Frage, kann das rechtssicher sein? Ist es so, dass wir wirklich sicher sein können, dass die korrekten Punkte ausgespuckt werden? Was machen wir mit den Daten, die da dann abgefrühstückt werden von solchen Systemen? Das heißt, da müsste man, denke ich, auch nochmal ganz konkret gucken, was für eine Art von System kann das sein, das eben auch ethischen Standards gerecht wird.
Ihr Fokus war jetzt aber auch dabei, sich darauf zu fokussieren, wie vertrauenswürdig das sein kann. Was wären denn so Aspekte, ab wann wäre denn eine künstliche Intelligenz aus Ihrer Perspektive vertrauensvoll?
Genau, ja, super spannende Frage. Ich finde ja auch, dass Vertrauenswürdigkeit oft so ein Schlagwort ist, was ziemlich leer ist, aber man kann es schon auch mit Leben füllen. Genau, also ich glaube einmal, was man sich eben bewusst machen muss, wir benutzen ja ganz viele technische Systeme, wo wir letztlich darauf vertrauen, dass die funktionieren. Ne? Ob das eben dieses Mikro ist, in das ich gerade spreche, das Auto, mit dem man rumfährt, das Flugzeug, mit dem man fliegt. Das heißt, wir haben ganz viel, wo wir uns auf technische Systeme verlassen und wo wir auch Prozeduren haben, um sicherzustellen, dass die vertrauenswürdig sind. Ne? Dann gibt es regelmäßige TÜV-Testungen oder sowas.
Ja.
Und das Spannende bei KI-Systemen ist eben, dass die nicht mehr so gut testbar sind wie klassische Systeme, sag ich mal, weil die eben manchmal Unerwartetes tun. Und das ist ja auch gerade das Coole an denen. Ne? Also was jetzt ChatGPT für eine Antwort gibt, das ist ja nicht vorher, kann man nicht vorher durchberechnen. Mhm. Und das heißt, man kann es eben nicht mehr so rigoros durchtesten, ob das System so funktioniert, wie man es gerne hätte, sondern man muss irgendwas Weicheres finden.
Ja.
Und da, denke ich, hat eben diese Vertrauenswürdigkeit eigentlich ihren Platz. Weil wir eben oft vertrauen, also wenn wir anderen Menschen vertrauen zum Beispiel, weil wir es nicht ganz genau wissen, was sie tun werden.
Mhm.
Und das heißt, da muss man eigentlich Standards entwickeln, unter welchen Bedingungen kann man denn solchen Systemen vertrauen, die eben nicht so gut vorhersagbar sind letztlich.
Ich würde nochmal einmal ganz kurz nachhaken.
Ja.
Was würde es denn dann bedeuten? Wann ist es vertrauenswürdig?
Sehr gute Frage. Also manche Leute meinen, es ist gar nicht vertrauenswürdig. Ich würde sagen, wir brauchen zum Beispiel, ne, es ist sehr kontextabhängig, aber zum Beispiel kann es hilfreich sein für Vertrauenswürdigkeit, wenn man gute Erklärungen kriegen kann für die Outputs von so einem System. Also wenn man hinterher zumindest rausfinden kann, warum hat denn das jetzt das und das gemacht, dann kann man verstehen, warum das so und so gehandelt hat und kann dem auch angemessener vertrauen. Das wäre eine Möglichkeit.
Okay. Ja, ich glaube, ja, das macht auf jeden Fall Sinn für mich. Wenn wir uns jetzt aber diese ganze Zeit nehmen und vielleicht eigene künstliche Intelligenz programmieren, dann verlieren wir ja auch als Universität Zeit. Zeit, die andere vielleicht nutzen, indem sie direkt künstliche Intelligenz aus den USA in ihrer Arbeit nutzen. Und da frage ich mich so ein bisschen, sind wir da als TU Dortmund für die Zukunft überhaupt gut aufgestellt?
Genau, also ich glaube, eine realistische Einschätzung ist, dass gerade bei den aktuellen datengetriebenen Systemen, ne, diesen Machine Learning Systemen, das sind ja dann großenteils so neuronale Netzwerke, da können wir einfach nicht anstinken gegen diese fetten Konzerne aus den USA, ne, die haben einfach so viel Geld, da kommen wir gar nicht mit. Das heißt, was wir machen müssen, ist, also einerseits kann man natürlich auch Sachen geschickt weiter nutzen, ne, also gerade solche Foundation Models, da gehören solche LLMs dazu, das sind welche, die man auch weiter programmieren kann. Das heißt, da muss man nicht bei null anfangen. Das heißt, das wäre immer eine Option. Aber ich denke, für unsere Forschung ist es eben wichtig, dass wir uns auf spezifische, relevante Sachen, wo wir auch was liefern können, spezialisieren. Ne? Also das heißt, da muss man seine Nische finden. Ich bin ja auch im Lamar-Institut für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ein Mitglied. Und da ist es natürlich auch genau eine Sache, wie wir uns da aufstellen in diesem Institut, um da halt in bestimmten Bereichen dann eben stark zu sein.
Okay, also mit der richtigen Nische könnte es dann doch klappen.
Genau, das würde ich so sagen.
Also Frau Professor Schmidt, vielen, vielen Dank für das Gespräch erstmal. Jetzt weiß ich auf jeden Fall auch, warum ich ChatGPT doch nicht so sehr vertrauen kann, wie ich vor dem Gespräch noch gedacht habe.
Ja, ich habe noch nicht mal was dazu gesagt, dass die manchmal Quatsch produzieren. Aber gut, anderes Thema.
Ja, aber die anderen Gründe haben schon ausgereicht. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie hier waren.
Ja, danke, dass ich was zu meinen Themen erzählen durfte.
Unsere Klausuren könnten also wirklich in Zukunft von künstlicher Intelligenz kontrolliert werden. Und bis dahin können wir dem Programm vielleicht auch etwas mehr vertrauen als ChatGPT jetzt. Zumindest dann, wenn unsere Unis den Empfehlungen der Taskforce irgendwie folgen können. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge von Voices of TU. In den Shownotes findet ihr nochmal einen Link zu dem Empfehlungspapier, wenn ihr nochmal genau Bescheid wissen wollt. Hört ansonsten auch gerne in die anderen Podcast-Folgen rein, die findet ihr natürlich alle online, ihr wisst ja Bescheid. Ich bin Malte Steinmüller und das war Voices of TU, der Podcast von Kurt bei Eldoradio. Ciao und vielen Dank euch fürs Zuhören.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.